Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domschat, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf ich eine Person, deren Arbeit, deren Forschungsarbeit, möchte ich fast sagen, ich nun schon seit längerer Zeit verfolge. Und jetzt endlich hatte ich die Gelegenheit und das große, große Vergnügen, sie auch persönlich hier begrüßen zu dürfen und rund eine Stunde lang die Bühne von Okay Cool nur für sie schön zu machen. Und zwar spreche ich von Laura Labs. Laura Labs ist schon eine ganze Weile in der Welt der Forschung unterwegs, hat jetzt vor einigen Jahren ihren Forschungsschwerpunkt auch immer mehr in Richtung von Spielen und Spielkultur hingedreht, war aber schon immer in der Welt, sage ich mal, der Medienforschung unterwegs. Sie macht wahnsinnig spannende Dinge. Ich bin zum Beispiel über ihren Artikel gestoßen in einer der Spielkritik-Sammelbände, auch die waren mal hier in der Welt, von Okay Cool Thema, in dem sich alles um ihre, ich möchte nicht zu viel verraten, um ihre ersten Berührungspunkte mit einem Spiel dreht, das wir alle vielleicht womöglich aus unserer Kindheit kennen. Wie gesagt, will nicht zu viel erzählen. Ich habe nämlich für diese Folge, ihr werdet sofort zu Beginn hören, was Besonderes vorbereitet und versucht. Jedenfalls, das ist toll. Zum anderen schreibt Laura gerade in ihrer Doktorarbeit mit einem ganz besonderen Thema. Es ist so ein bisschen schwer in Worte zu fassen, wenn man selbst nicht dran schreibt, aber ich versuch's mal. Es geht, zumindest aktuell, sowas verändert sich im Laufe der Zeit ja auch, um Spielen, Spielkultur und Körperlichkeit. Es geht um all die Momente, die Spiele umgeben, aber nichts mit dem Spiel selbst zu tun haben. So, und ihr werdet euch denken, what the fuck, ich verstehe es nicht und es liegt an mir, also an mir, Domschat, ich kann es einfach nicht richtig erklären. Deswegen bitte ich euch, wartet doch einfach auf die Folge, beschwert euch bitte nicht. Das machte wahrscheinlich eh niemand von euch, aber wartet auf die Folge, Laura wird es erklären und es ist wirklich, ich lege meine Hand ins MP3-Feuer, spannend. Apropos spannend, nicht nur, dass wir dank Laura hier heute einen wirklich, finde ich, spannenden Blick gewinnen dürfen in die Welt der Akademia, der Universität und der Forschung an Spielen, Spielkultur und Medien und all diesen Kram. Wir bekommen hier heute in Form dieser MP3 auch die Gelegenheit, so ein bisschen über uns selbst hinauszuwachsen. Wie sage ich das? Also, es ist nun mal so, dass manche Menschen nicht das 5 Millionen Euro Mikrofon in ihren vier Wänden stehen haben. Und Laura Labs gehört zu den vielen, vielen Menschen, denen es ganz genau so geht. Ich übrigens auch, habe kein 4 Millionen Euro Mikrofon. Wir haben das Beste aus ihrer Technik gemacht und ich war wahnsinnig dankbar, dass sie sich die Zeit für das Gespräch genommen hat. Mir ist aber auch bewusst, und deswegen sage ich es jetzt schon, dass die Audioqualität von ihrer Tonspur nicht die ist, die man vielleicht sich gewünscht hätte bei einem Interviewgespräch, aber wir hatten keine anderen Optionen und dann habe ich mir das angehört und dachte mir, nein, das ist in Ordnung, das kann man hören, das ist vollkommen in Ordnung, wie gesagt, und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe ja schon gesagt, ne, so ein Podcast wie dieser hier ist auch eine Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, eine Toleranz zu entwickeln gegenüber Störgeräuschen, auch das werden wir heute als Gelegenheit bekommen, und damit ich auch was gebe, quasi investiere in euer Hörvergnügen, habe ich mir Folgendes überlegt, um euch alle mal zu erden und davon abzuhalten, sich jetzt über die Tonqualität zu beschweren. Folgendes, ich habe mir gedacht, bevor wir hier in diese Folge mit Laura Labs reinstarten, erden wir uns nochmal, wie die Tonqualität vor vielen, vielen Jahren war und womit wir alle kein Problem hatten. Ich habe nämlich rausgesucht, einen der ersten Podcasts, an denen ich persönlich jemals in meinem ganzen Leben teilgenommen habe. Und zwar war das ein Podcast, bei dem ich gesprochen habe bei den lieben Freunden und Freundinnen von Insert Moin über das Spiel Game Dev Tycoon. Das war die Folge 833 bei den Kolleginnen und Kollegen. Und die erschien im Jahr 2013. So, das ist vor 11 Jahren. Da bin ich zu hören, ich habe in einem professionellen Podcast damals mit einer Tonqualität gesprochen, die suboptimal ist und es hat sich niemand beschwert, so glaube ich. Und deswegen dachte ich mir, ich erlaube mir von damals ganz kurz ein Minisegment einzuspielen mit den besten Grüßen an die Freunde von Insert Moin, damit ihr nochmal im Ohr habt, was wir als Menschheit eigentlich alles schon erlebt haben in MP3-Form, um dann direkt mit dem berühmten Trennungsmusiktönchen überzuleiten auf das Gespräch mit Laura Labs. Und meine Hoffnung ist, um das transparent zu machen, dass ihr die Folge von 2013 hört, mein Mikrofon von damals und euch denkt, what the fuck, das klingt ja furchtbar, auch ohnehin, der Typ ist ja wahnsinnig unsympathisch anzuhören. Es war wirklich schwer für mich, das mir nochmal anzuhören, die Tonspur von damals. Und dass ihr dann, wenn ihr das Gespräch mit Laura Labs hört, denkt, wow, also, diese Mikrofonqualität ist nicht einzuholen. So, und damit wünsche ich euch nun viel Spaß. Erst mit dem Einspieler von 2013 und dann mit meinem wunderschönen, fantastischen Gespräch mit der sehr klugen und tollen und sympathischen Laura Labs. Akustischer Trenner, akustischer Trenner, Zeitreise ins Jahr 2013.
Ja, hallo, hier bin ich. Ich hoffe, es funktioniert alles. Wir hatten gerade noch kleine Problemchen mit dem Mikro, aber schreibt in die Kommentare, wenn es nicht geklappt hat.
Nur noch ganz kurz, ich habe gerade unprofessionellerweise gesehen, meine Taskleiste ist zum Bersten voll, weil ich vorher nicht die Programme geschlossen habe, die ich jetzt gar nicht brauche. Und ich möchte dem vorweihnachtlichen Internet hier nicht mehr aufbürden, als es eigentlich notwendig wäre. Oh Gott, bei der Gelegenheit, schaltest du dich mir aus dem Internet der Universität zu?
Nee, ich bin daheim.
Gott sei Dank. Ich habe die schlechtesten Erfahrungen, wie ist das, mit EduRoam gemacht. Ist das, wird das noch benutzt? Gibt's das noch?
Das wird noch benutzt, das gibt's auch noch. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass manche Universitäten nochmal ein Nicht-EduRoam-Uni-WLAN haben, was oftmals auch nicht besonders gut funktioniert. Oh je. Ich muss aber auch sagen, ich habe daheim auch ab und zu mal irgendwie komische WLAN-Aussätze. Also so richtig hundertprozentig drauf verlassen will ich mich irgendwie auch nicht, aber in der Regel funktioniert eigentlich alles.
Grüße gehen raus an die Universität Heidelberg. Ich erinnere mich an Momente, wo ich in der Uni-Bib saß und versucht habe, mich einzuloggen. Und ich fühlte mich, ich weiß nicht, ob du es präsent vor Augen hast, wie die Szene, in der Han Solo und Chewbacca in irgendeinem der Star-Wars-Filme versuchen, diesen Sprung in die, ach Gott, wie heißt es, Hyperlichtgeschwindigkeit, was auch immer, zu machen. Und sie drücken ganz viel Knöpfe und das Schiff wackelt schon und sie schreien alle. Und so fühlte ich mich jedes Mal, wenn ich mich in EduRoam eingewählt habe. Naja, das nur am Rande. Eine ganz andere Sache, und das ist tatsächlich eine Frage, die jetzt mit unserem Gespräch selbst schon zu tun hat. Ich glaube, wenn es mir gelingt heute, werde ich dramaturgisch ein Sahnestückchen hier platzieren, weil ich jetzt dich etwas frage, was mich ohnehin interessiert, und später werde ich nochmal drauf zurückkommen. Und wir drücken jetzt alle die Daumen, dass das klappt. Es wäre sehr viel cooler gewesen, merke ich gerade, wenn ich es nicht angekündigt hätte. Ach Gott, es ist bald ist Urlaub. Also, meine Frage ist, und wie gesagt, du ahnst es dann wahrscheinlich schon sofort, aber die Leute da draußen vielleicht noch nicht, aber denen kann ich versprechen, das hat einen Grund, dass ich frage. Jetzt frage ich aber dich erstmal, also zum quasi Ankommen. Ich würde gerne von dir wissen, ne? Erste Generation Pokémon, welches war dein Starter-Pokémon?
Glumander.
Das kam schnell und selbstbewusst. Hast du das früher auch so schnell und selbstbewusst ausgewählt, als du zum ersten Mal vor dieser Entscheidung standest?
Oh Gott, das weiß ich nicht mehr, wie schnell und selbstbewusst das kam. Ich glaube, das stimmt gar nicht, dass Glumanda mein erstes selbst ausgewähltes Pokémon war, weil ich nämlich selbst mit der zweiten Generation reingestartet bin.
Aha.
Und aber vorher, weil ich nämlich über meinen Cousin darüber kam, liebe Grüße an der Stelle, falls ihr zuhört, also zu Pokémon kam, und ich hatte davor schon mal ein bisschen mit dem Pokémon-Spiel von meinem Cousin gespielt, und mein erster eigener Game Boy war dann aber der Game Boy Color mit der zweiten Generation. Da glaube ich, war dann Feuerriegel das Pokémon, für den ich entschieden habe. Also das Thema ist das gleiche. Also ich finde, ich habe eine große Zuneigung für die Feuerstart. Pokémon.
Ich bin jetzt gerade heute haben wir die Filmreferenzen, wie Gandalf in Herr der Ringe in die Archive von Gondor gestiegen und suche gerade fieberhaft einen Artikel über die Starter-Pokémon der zweiten Generation, weil ich die gar nicht mehr im Kopf habe. Also Feuerriegel, na klar, der kleine Igel, jetzt wird's schon schwierig. Was war denn dann noch Teil davon?
Es gab noch Kanimani, das war das blaue Wasser-Pokémon, ein Dino oder ein Krokodil?
Ja, ich würde schon sagen, so ein Wasserdinochen.
Genau, und dann das Pflanzen-Pokémon hieß Endivir. Das hatte so ein Blättchen auf dem Kopf. Das war eigentlich auch sehr süß.
Auch ein Dino, sehr süß, auch sehr niedlich. Und das ist jetzt interessant, der wortwörtlich rote Faden. Hast du dich jemals gefragt, warum die Neigung zu den Feuer-Pokémon fällt? Es gibt da draußen, ja, also du wirst es ja kaum glauben, aber selbst diese Frage habe ich wirklich akribisch vorbereitet. Ich habe nämlich mal recherchiert. Es gibt ganz viele so Psychologietests. Was sagen die Starter-Pokémon über mich aus? Und ich habe natürlich nur Quatsch gefunden. Also nichts, wo ich mir jetzt denke, das könnte ich jetzt hier referenzieren und dich fragen. Deswegen frag ich dich einfach mal, hast du dir jemals die Frage gestellt, warum dieser rote Feuer-Pokémon-Faden sich da durch deine Pokémon-Sozialisierung zieht?
Das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich gesagt habe ich da noch nie so richtig drüber nachgedacht, auch wenn ich natürlich diese ganzen, ich bin ja auch Millennial und habe ja, natürlich auch diese sämtliche BuzzFeed-Persönlichkeitstests früher fleißig alle absolviert. Eine Vermutung, die ich hätte, weil ich hier nämlich auch gerade mit meiner Wärmflasche sitze, ja, ist, dass ich einfach extrem ungerne friere. Und vielleicht sozusagen also Feuer als, also vor allen Dingen der Wärme wegen gut leiden kann.
Das ist ja interessant, ja.
Aber irgendwie hat mich auch, ich habe auch als Kind immer so ein bisschen die Pokémon-Serie geschaut im Fernsehen.
Ja.
Das glaube ich damals bei RTL 2 oder so.
Ja.
Und da mochte ich irgendwie Glumanda in der Serie ja auch gerne. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus verschiedenen Dingen, die dann dazu geführt haben, dass ich irgendwie den Feuer-Pokémon mich am nächsten gefühlt habe.
Ich halte die Spannung nicht mehr aus. Ich kann nicht abwarten, ob du mich fragst, welche ich denn gewählt habe. Deswegen muss ich es jetzt einfach selber erzählen.
Bitte erzähl das. Ich hatte dich
Ist schon zu spät. Das ist schon vorbei, der Moment. Von mir waren es die Wasser-Pokémon tatsächlich immer, sowohl Kanimani als auch vor allem Shiggy. Ich habe mir diese Frage irgendwann mal gestellt, warum eigentlich? Und ich komme drauf, zum einen Lieblingsfarbe Blau. Ich glaube, das ist naheliegend. Mm. Hilft aber auch nicht, weil auf dem uralt Gameboy war das ja alles noch schwarz-weiß. Und ich glaube, da zählt dann mit rein, ich mag einfach diese Ausstrahlung von Shiggy und Co. Das ist so ein Mix aus, wie nenne ich das? Selbstbewusste Kompetenz, aber auch so in sich ruhend. Und das finde ich irgendwie schön. Das sind ja so Kolosse dann. Später, wenn sie sich dann weiterentwickeln. Das mag ich sehr gerne. Also ich glaube, das wäre mein Ansatz für die Erklärung.
Ja, finde ich auch gut. Also ich mag natürlich auch gerne dieses Shiggy-Meme mit der Sonnenbrille. Der,
ja, stark.
Das, ja. Das wirst du auch kennen. Und genau, also vielleicht ist es auch das bisschen chaotische Temperament der Feuer-Pokémon.
Oh, sehr gut. Da kommen wir, wie gesagt, und jetzt Gänsehaut für uns alle, später nochmal drauf zurück.
Okay. Ich bin schon extrem gespannt. Aber,
vorher mal was ganz anderes. Und zwar, hier in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich ganz, 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 ganz viele, Ansatzpunkte gefunden zu Themen, die, über die ich dich gerne ausfragen wollen würde. Auch alle so gekoppelt an verschiedene biografische Punkte von dir. Mhm. Und bei einem möchte ich, glaube ich, anfangen. Und zwar tatsächlich bei der Gegenwart. Ich habe nachgelesen, du bist aktuell gerade dabei, an deiner Doktorarbeit zu schreiben. Jetzt lasse ich eine kurze Pause, damit du direkt korrigierend reinschreiten kannst.
Das stimmt.
Gott sei Dank. ich wollte sagen, weil das sind Grundlagen, wenn ich das schon falsch mache, höre ich einfach direkt auf zu sprechen. So. Und ich habe auch, und zumindest, ich rette mich mal so, den Arbeitstitel deiner Doktorarbeit entdeckt und gefunden. Und zwar lautet der wie folgt: Aushandlungssachen, Körpertechniken an der Schwelle digitaler Spiele. Ist das korrekt?
Das kommt, glaube ich, so hin, ja. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was in meinem offiziell angemeldeten Dokument drin steht als Arbeitstitel, aber das kommt so ungefähr hin, ja.
Ich habe es gelesen. Ich bin nämlich extra zur Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main gefahren, wo du nämlich diese Doktorarbeit gerade schreibst, um das zu recherchieren. Stimmt natürlich nicht, aber ich wollte an der Stelle diese Info mal noch reinwerfen. Und jetzt komme ich tatsächlich zu einer Frage. Ich habe außerdem einen Beschreibungstext deines Vorhabens gefunden im Internet, was diese Doktorarbeit eigentlich will. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe sie nicht verstanden, den Beschreibungstext. Und ich sage auch direkt vorneweg, weil ich bin jetzt, ich gebe es zu, ich weiß, den Leuten da draußen wird es wahrscheinlich auch so gehen. Und ich sage auch direkt zu, Laura, damit du dich nicht doof fühlen musst, das liegt an mir. Ich bin nicht Teil dieses Themenfelds, ich bin nicht Teil des akademischen Curriculums. Und da sind viele Worte, die ich nicht verstehe. Ich habe außerdem einen Ausschnitt mitgebracht, um das nochmal zu untermauern. Ich hoffe, du erträgst das, wenn ich das ganz kurz vortrage. Diesen Beschreibungstext, den ich da gefunden habe. Es wird auch für mich eine Herausforderung, weil da ist ein französischer Name drin, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Deswegen muss ich improvisieren, wie man ihn ausspricht. Und zwar lautet dieser kleine Ausschnitt, der deine Doktorarbeit beschreibt, wie folgt. Ich zitiere: Ausgangspunkt meines Dissertationsprojekts ist, Achtung, Gérard Genette, keine Ahnung, und seine Umschreibung von Paratexten als Schwellen. Als Denkfigur unterläuft die Schwelle binärlogische Unterscheidung von innen und außen, Spiel oder Nichtspiel. Sie ist der Ort, an dem narrative und spielmechanische wie auch Produktions- und Distributionslogiken sichtbar werden. Logiken, die sich selten in den Grenzen von Einzelmedien bewegen, sondern im Medienverbund begriffen werden müssen. So, ich saß davor und dachte mir, wow, sie ist sehr klug und ich verstehe es einfach nicht. Und deswegen frage ich dich jetzt mal, kannst du es nochmal so ein bisschen, so 2-3 Level leichter formulieren für uns alle? Was passiert eigentlich in deiner Doktorarbeit?
Ja, das ist natürlich die große Preisfrage. Ich finde auch ehrlich gesagt diese Beschreibungstexte, ich will der Frage gar nicht ausweichen, aber ich finde diese Beschreibungstexte auch immer ein bisschen lustig, weil von diesen, glaube ich, kursieren mittlerweile im Internet schon diverse Versionen. Die du jetzt rausgesucht hattest, ist, glaube ich, schon was älter. Und ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, wo genau diese Beschreibung noch dabei war. Weil eigentlich ist man ja im Laufe der Arbeit an der Dissertation die ganze Zeit damit beschäftigt, Leuten zu erklären, was man eigentlich macht. Und auch Exposés zu schreiben, um die Dissertation an der Uni anmelden zu können und so. Und man ist irgendwie die ganze Zeit so in der Situation, dass man versucht zu erklären, was man macht, während man selber eigentlich gar nicht weiß, was man da macht. Und das ist tatsächlich irgendwie, also auch für mich immer ein großer Struggle gewesen, irgendwie zu beschreiben, was ich eigentlich mache. Also das ist eine der Sachen, die mir so am wenigsten leicht fällt. Ich versuche es trotzdem mal. Also dieses Konzept von Genette mit den Paratexten, das kommt aus der Literaturwissenschaft und beschreibt irgendwie so, wenn man jetzt nochmal auf Bücher und auf Romane schaut, Stellen wie zum Beispiel Klappentexte oder Vorworte oder zum Beispiel auch Fußnoten, Anmerkungen, Inhaltsverzeichnisse und so weiter, die sozusagen nicht zum eigentlichen Text in Anführungszeichen dazugehören, aber auf irgendeine Art und Weise zum Beispiel ein Buch zu dem machen, also ein Buch zum Buch machen, sagen wir mal so. Mhm. Und an diesen Stellen wird eben verhandelt, was dann eigentlich dazugehört oder was nicht dazugehört. Oder mit welchen Erwartungshaltungen man sozusagen an den Text rangeht und so. Deswegen sind das irgendwie ganz spannende, oder also manche Leute, die sich damit beschäftigen, wie zum Beispiel ich, finden, dass das ganz spannende Stellen sind. Jetzt auch nicht nur in Bezug auf Romane oder Bücher im Allgemeinen, sondern auch auf andere Medien, wo irgendwie verschiedene Sachen passieren und die sozusagen sehr dichte Momente sind, aus denen man dann oder die man sich anschauen kann und versuchen herauszufinden, mit was für einer Haltung sozusagen man zum Beispiel auch einem Film gegenübersteht. Also dann kann man sich zum Beispiel auch Trailer anschauen oder Poster oder so. Mhm. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, über den ich zu der DIS gekommen bin. Aber eigentlich ist das jetzt gar nicht mehr so das, womit ich eigentlich arbeite. Also im Prinzip habe ich jetzt was erklärt, was eigentlich schon gar nicht mehr so relevant für meine DIS ist.
Da habe ich direkt eine Zwischenfrage. Kannst du es dir kurz merken, bevor wir den Sprung zu der eigentlichen DIS machen? Kurze Frage. Ja, du hast das jetzt in so einem Nebensatz gesagt, aber ich ahne, da steckt eine Geschichte drin. Und zwar, du hast so gesagt, so abstrakt auch gesprochen. Das war dein Ausgangspunkt. So bist du an das Thema ursprünglich dran gekommen. Mhm. Jetzt frage ich mich, Moment, bedeutet das, sie saß eines Tages in einem, also stelle ich es mir einfach vor, in einem Turm und sie hat Gérard Genette gelesen und sich gedacht, Moment mal, das ist ja faszinierend, ich sollte da auch was zu machen. Oder hast du vielleicht einen Film geguckt oder so und dir während des Films gedacht, ist das nicht spannend, sich auch mal die Dinge anzugucken, die nicht zu dem Film dazu gehören? Also von welcher Richtung bist du da eigentlich rangekommen an das Thema?
Ich bin eigentlich über Vorspannsequenzen an das Thema rangekommen. Ursprünglich war das Projekt aufgezogen als Dissertationsprojekt zu Vorspannsequenzen in Computerspielen. Und die Begrifflichkeiten und Konzepte und irgendwie Theorien von Genette oder die auf Genette aufbauen, sind da irgendwie eine relativ naheliegende Anlaufstelle dafür. Und es gibt auch zum Filmvorspann zum Beispiel schon Forschung, die ich irgendwie dann sehr spannend fand. Okay. Und es war eher so ein Moment, wo ich irgendwie eines Tages mit einer Freundin irgendwie so durchs Univiertel in München lief und irgendwie hatten wir es dann plötzlich so von Serienvorspannen und dann kam ich irgendwie so auf Computerspielvorspannen und so und da kam eigentlich irgendwie so diese Idee. Es war alles so ein bisschen hoppladihopp. Aber wie gesagt, mittlerweile ist es eigentlich auch schon wieder alter, also Schnee von gestern. Ja.
Und wie ist der neue Schnee jetzt?
Der neue Schnee ist, dass ich mich mehr mit Theorien aus der Kulturtechnik und Körpertechnikforschung beschäftige. Ich habe irgendwie den Vorspann auch noch in einem Kapitel drin. Und sozusagen dieser Punkt, dass solche Unterscheidungen wie innen und außen, also zum Beispiel Text innen oder Text außen, wie eben im Fall von jetzt literarischen Paratexten oder auch Filmvorspannen oder Computerspielvorspannen, also diese Unterscheidungs- oder Differenzierungsmechanismen, die irgendwie regeln, was innen ist, was innen des Spiels ist, was außen des Spiels ist, spielen auch in der Kulturtechnikforschung eine große Rolle. Also es geht da eigentlich drum, jetzt in meinem konkreten Fall, dass ich mir anschaue, was Körper mit Spielen machen und was Spiele mit Körpern machen, und wie sozusagen die Körper, die in Spielen vorkommen, aber auch die Körper, mit denen Spiele gespielt werden, also zum Beispiel im konkreten Fall meine Hände am Controller, eigentlich als solche erst hervorgebracht werden über verschiedene Trainings- und Disziplinierungsmechanismen. Also ist jetzt auch immer noch sehr abstrakt, aber ich kann das auch mal ein bisschen konkreter machen. Also ich habe ein Kapitel, wo ich über den DualSense-Controller von der PlayStation 5 schreibe. Und da gab es ja dieses vorinstallierte Spiel Astro's Playroom, was irgendwie nochmal diese neuen Funktionalitäten vom DualSense-Controller quasi nochmal neu einführt und nochmal neu beibringt. Und mit diesem Spiel und dem Controller zusammen versuche ich dann so ein bisschen der Frage nachzugehen, was eigentlich die Hände machen beim Spielen von Computerspielen und wie Controller und Hände sich so gegenseitig formen. Also
das ist ja wirklich voll interessant, weil ich habe auf dem Weg hier in das Gespräch natürlich mein Bestes versucht, diesen Beschreibungstext zu verstehen und dann überlegt, okay, was könnte das in Bezug auf Spiele jetzt konkret zum Beispiel meinen? Und dieser Beschreibungstext, wie du ja schon sagte, ist nicht mehr der aktuelle und führte mich deswegen jetzt, wie ich merke, auch auf eine Spur, die jetzt gar nicht mehr gefragt ist, aber ich würde es trotzdem ganz kurz nochmal in den Raum werfen, weil es mich interessiert, ob du darüber auch irgendwann mal nachgedacht hast. Und zwar, wie gesagt, ich habe das erstmal so begriffen als, okay, ich beschäftige mich auch mit Aspekten von Spielen, die gar nicht Teil des Spiels selbst sind. Und dann landete ich sofort bei Hauptmenüs und erinnerte ich mich an ein ganz tolles Gespräch hier, das ich vor einer Weile mit einem Entwickler geführt habe, hier bei OrkeCool, in dem es darum ging, dass wir uns mal Hauptmenüs ganz genau anschauen und gucken, wie die eigentlich auch inszenatorisch und auch atmosphärisch das Spiel bereiten, also wirklich den Weg in das Spiel vorbereiten, weil es da ja auch ganz unterschiedliche Wege gibt, so ein Hauptmenü zu gestalten, von Animationen bis hin zu zentralen Bildern, die später wieder aufgegriffen werden im Spiel selbst. Ist das jetzt auch was, worüber du im Zuge der vielleicht frühen Stadien der Arbeit mal nachgedacht hast oder auch privat schon mal nachgedacht hast, oder ist das in dem Sinne ein neues Thema auf deinem Tisch?
Ein bisschen. Also ich hatte, als es in dem Projekt noch um Vorspanne geht, auch irgendwann Hauptmenüs so ein bisschen perspektivisch in den Blick genommen, aber noch nicht so richtig viel drüber nachgedacht eigentlich. Aber ich würde auf jeden Fall zustimmen. Also ich sitze jetzt im Moment zum Beispiel an einem Kapitel über über Death Stranding.
Ja.
Und versuche da am Anfang des Kapitels so ein bisschen über das Anfangen nachzudenken. Und je mehr man da irgendwie drüber liest und nachdenkt und auch mal so sich anschaut, wie man eigentlich selbst sich gegenüber Spielanfängen positioniert oder was das eigentlich für Momente des Anfangs sind, desto mehr kommt man dann eigentlich drauf, dass es halt den einen Anfang nicht gibt. Und das ist eigentlich so der ganze Witz auch, glaube ich, an dem Projekt. Also du hast halt solche Dinge eben wie Trailer, wie Werbematerial oder zum Beispiel früher, in Anführungszeichen, gab es ja auch in Spielhüllen immer noch irgendwie so Bedienungsanleitungen. Ne? Manchmal haben Bedienungsanleitungen dann auch noch mal narrative Szenarien entworfen, die dann so vielleicht gar nicht im Spiel vorgekommen sind oder so. Dann würde ich vielleicht auch Ladebildschirme noch zu solchen Sachen dazu zählen, also so Schwellenmomente sozusagen, in denen irgendwie was passiert, irgendwie auch nicht. Das sind so Momente des Wartens und irgendwie der Antizipation auch, die im Prinzip in der Summe dazu führen, dass es nicht den einen Spielanfang gibt.
Ja. So. Ja. Ja.
Und ich habe jetzt tatsächlich im Moment, so wie das Projekt jetzt im Moment aussieht, also ich habe es ja schon, ich habe es ja implizit schon klar gemacht, es verändert sich ja sowieso die ganze Zeit irgendwie das Material oder auch die Zugänge, die man sich aussucht. Aber im Moment habe ich jetzt Hauptmenüs nicht mit drin, würde aber einen Artikel lesen.
Ja, sehen Sie als Aufforderung. Da kommen wir später auch nochmal dazu, zu Artikelthemen. Was mich dann noch beim Zuhören interessiert, und du musst bitte irgendwie verbal die Hand heben, weil ich sehe dich gerade nicht, aber du musst die Hand heben, wenn du jetzt sagst so, du, ich will jetzt echt nicht noch länger über meine Doktorarbeit nachdenken, weil ich weiß, das ist auch ein sensibles Thema durchaus. Ich habe ja auch vor einiger Zeit noch Freunde gehabt, die jetzt mittlerweile fertig sind, die auch Doktorarbeiten geschrieben haben, und ich weiß, das ist immer ein schwieriges Thema. Man darf da nicht zu lange drauf bleiben, weil dann irgendwann die Menschen frustriert werden und sagen, ja komm, ich will da nicht drüber nachdenken. Aber ich frage einfach mal weiter, bis du was sagst. Erstmal sowas, so eine Art, die schwierigste Frage, Wasserstand. Kannst du so etwa uns ein Gefühl geben, wie weit du damit bist? Also wo sind wir da gerade?
Wir sind mitten im Schreiben, in der heißen Schreibphase. Okay. Das stimmt, also ich rede insgesamt auch immer so nicht so gerne über meine Diss. Ich find's aber interessant, sich mal zu fragen, warum. Und auch sozusagen jetzt, wo du diese Kurzbeschreibung da nochmal rausgekramt hast, also eigentlich finde ich die Art und Weise, wie man über seine eigene Diss spricht, oder dann mit so Begriffen wie Elevator Pitch oder so, also wie versucht man irgendwie in drei Sätzen Leuten zu erklären, was die das macht, wie kann man das anpassen ans jeweilige Zielpublikum. Also es ist bestimmt irgendwie ein Unterschied, ob ich das jetzt irgendwie meinen Eltern erkläre oder ob ich das eben im akademischen Kreis erkläre und so weiter. Also man denkt eigentlich die ganze Zeit drüber nach, wie man das irgendwie beschreiben und erklären kann und so. Und das finde ich eigentlich irgendwie auch quasi, wenn wir nochmal zum Anfangsthema zurückgehen, interessant, weil man ja immer wieder neu versucht, das zu präzisieren. Also das sind ja so Schleifen, die da stattfinden.
Ja.
Irgendwie. Genau. Was ist der Stand? Wie gesagt, mitten heiße Schreibphase. Ich will das eigentlich nicht beschreien. Ich peile schon an, das nächstes Jahr irgendwie mal abzugeben. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich, glaube ich, schon zwei Phasen hinter mir habe, wo ich gesagt habe, jetzt ist gerade heiße Schreibphase und ich gebe bald ab. Also mit dem entsprechenden Vorbehalt, dass ich auch das wieder verändern kann.
Bewegt sich alles im Rahmen der Geschichten, die ich schon von Doktorarbeiten gehört habe. Also mach dir keine Sorgen.
Ja, das ist ja immer so. Also.
Und die letzte Frage, und dann gehen wir weiter, versprochen, zu dieser Doktorarbeit erstmal. Wie formuliere ich das? Also ich selber höre dir zu und bekomme jetzt schon Lust, die zu lesen, weil ich eine ganz große Ader in mir habe, die sich gerne mit auch so Fokusthemen, sage ich mal, beschäftigt, die so Mini-Aspekte eines Spiels zum Beispiel in dem Fall ausmachen und die dann aber nochmal richtig doll beleuchtet werden. Wie gesagt, wir haben eine eigene Podcast-Folge zum Thema Hauptmenü hier gemacht. Da haben im Vorfeld, selbst mein Mitpodcaster hat sich gefragt, okay, klappt das? Können wir da genug erzählen? Und es war überhaupt kein Problem, genug darüber zu erzählen, weil so viel drin steckt. Und wie gesagt, ich verstehe für mich selbst, dass ich sowas gerne mir durchlese und anhöre und so weiter. Aber ich kann mir auch vorstellen, und deren Sprachrohr möchte ich jetzt kurz sein, dass da draußen jetzt ein paar Leute sitzen und sich fragen, okay, aber für wen macht sie das eigentlich? Also warum schreibt sie eine Doktorarbeit über diesen ganz speziellen, ganz kleinen im Grunde auch Aspekt eines Spielerlebnisses, einer Spielerfahrung? Warum? Kannst du uns das erklären?
Ich finde es total interessant, weil die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe im Schreiben, ist, dass man manchmal am generativsten schreiben kann, je kleiner das der Gegenstand ist, mit dem man sich beschäftigt. Also ich habe dieses Jahr ist ein ganz kurzer Text von mir auch erschienen, in dem es um den Reißverschluss geht in Astros Playroom.
Oh, fantastisch, ohne Witz, ey. Wenn ich könnte, würde ich mein komplettes Hörprogramm bei OKCOOL nur so gestalten. Diese kleinen Mini-Analysen, also nicht Mini, sondern die großen Analysen von Mini-Aspekten. Ich find's fantastisch.
Ja, genau. Und ich habe tatsächlich auch einen guten Teil dieses Jahres damit verbracht, mich mit der Kulturgeschichte des Reißverschlusses zu beschäftigen. Und vor allen Dingen aber auch, weil sich dann bei mir ein solcher Enthusiasmus angebrochen hat, allen Leuten in meinem Umfeld darüber zu erzählen, wie toll Reißverschlüsse sind.
Ja.
Aber da hat sich dann einfach so viel ergeben. Also, das das darf man irgendwie nicht unterschätzen, dass irgendwie manchmal, oder also da gibt es bestimmt auch eine Typsache, aber für mich ist es irgendwie manchmal am einfachsten zu schreiben, irgendwie je vermeintlich kleiner irgendwie das Material ist, mit dem man gerade arbeitet. Zu der größeren dranhängenden Frage, für wen ich das schreibe, also auf der einen Seite sind Dissertationen ja immer irgendwie sehr nischig und spezialisiert. Das kommt irgendwie, also das ist einfach irgendwie Teil sozusagen der Aufgabe, die man da hat. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, ich glaube, so klein ist es dann am Ende nämlich gar nicht. Also es ist einfach, also wenn man über den Körper beim Computerspiel nachdenkt, fallen einem ja auch sofort irgendwie, also tausend irgendwie verschiedene Ansatzpunkte oder Beispiele ein oder so. Und eingrenzen muss man Sachen ja sowieso immer, um sich nicht zu verzetteln. Und deswegen sozusagen versuche ich ausgehend von kleinen Fallbeispielen oder vom exemplarischen Arbeiten dann schon größere Fragen natürlich auch zu verhandeln. Also es geht im Endeffekt dann immer auch so ein bisschen drum, was für politische Implikationen das Ganze irgendwie hat. Also um nochmal auf dieses Controller-Thema zurückzukommen, um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen. Der Punkt oder ein Punkt von dem Kapitel ist so ein bisschen, dass in der Entwicklung von diesen Geräten, wie zum Beispiel jetzt Spielcontrollern, ganz viele ergonomische Daten einfließen und in dem iterativen Designprozess dann auch die Controller immer wieder getestet werden an den Händen von Leuten. Das heißt sozusagen, dass am Ende ein Controller dabei rauskommt, der versucht, irgendwie so eine ideale Hand zu figurieren. Damit etabliert aber natürlich dieser Designprozess auch eine Vorstellung eben davon, was eine ideale SpielerInnenhand ist. Und umgekehrt, wenn ich jetzt am Controller sitze, dann lerne ich auch bestimmte Produktschemata ein. Also das ist einfach das Körpergedächtnis, was wir haben, wenn wir im Controller spielen. Also ich habe zum Beispiel immer den Moment, wenn ich vom Sony-Controller auf den Nintendo-Controller wechsle, dass ich so einen kurzen Moment der Iteration habe, weil die Knöpfe halt anders belegt sind. Also abbrechen ist dann irgendwie nicht mehr auf dem östlichen Knopf, sondern auf dem, oh Gott, jetzt bin ich wieder überfragt.
Dem östlichen Knopf.
Also ja, also was halt bei Sony der Kreis ist, ist dann bei das A oder das B, frag mich. Also halt,
Du hast gerade für mich ein großes Kommunikationsproblem gelöst, weil ich mich immer fragte, wie beschreibe ich eigentlich die Lage der Knöpfe, und ich habe nie an Himmelsrichtung gedacht. Das ist gerade für mich eine kleine Offenbarung.
Genau, also ja genau, aber so, also die sind ja wie kleine Kompasse eigentlich so.
Ja, ja.
Auch angeordnet oft, genau. Und also was will nur sagen, ja, sozusagen mit diesem Körperwissen, was ich mir darüber aneigne, eigne ich mir auch wieder ein Produktwissen an.
Ja.
Also einfach markenspezifisch so.
Ja.
Und das heißt irgendwie sowohl die Vorstellungen von Körpern oder tatsächliche Körper, an denen Controller getestet werden, konstituieren den Controller, und umgekehrt beeinflusst der Controller und sein Verhalten und sein Design und Layout eben auch die Art und Weise, wie ich meine Hände verwende. So.
Ja.
Und das heißt, das ist jetzt ein sehr spezifisches Beispiel, was sich eben ganz stark an einem bestimmten Gegenstand orientiert, aber ich glaube, darauf aufbauen kann man dann auch wieder größere Argumente sozusagen machen. Von daher würde ich hoffen, dass die das sozusagen zwar vielleicht manchmal hyperspezifisch ist in der Materialauswahl, aber vielleicht dann doch irgendwie größere Implikationen auch hat.
Mein Gott, entschuldige, jetzt habe ich dich zweimal fast unterbrochen und beide Male, weil ich das Thema so spannend finde, und dann noch, um mich zu entschuldigen, ich wollte da gar nicht so reinfahren, aber ich gucke dir ja gerade ganz aufgeregt hinter mich, weil da steht gerade, und das ist quasi, das könnte direkt Eingang finden in deine Beschäftigung, und zwar, wenn es nicht eh schon der Fall ist, ich habe momentan für einen Podcast hier eine allererste Generation Xbox stehen, mit dem natürlich auch Controller von damals. Und an diesem Controller zu spielen, das ist ein Gefühl, ein Körpergefühl, das direkt auch etwas mit der Erwartungshaltung an das Spiel macht, dass ich da gleich spielen werde. Mit anderen Worten, moderner Controller, wahnsinniger Komfort. Also es fühlt sich einfach angenehm an, den in der Hand zu halten, ob jetzt die Hand genau perfekt dafür ist oder nicht. Es ist schon angenehm, wie es da erst einmal in den Fingern liegt, auch mit diesen Reibeflächen und so weiter. Es ist ein schönes Gefühl. Und dann diesen alten Controller in die Hand zu nehmen, da beginnt eigentlich schon diese Erkenntnis von, ah, okay, die Spiele, die ich jetzt spielen werde, die fühlen sich direkt mehr wie eine Herausforderung an, weil das Eingabegerät schon die erste Hürde ist, über die ich steigen muss, weil es ist eben noch nicht perfekt auf meine Finger ausgelegt. Und dadurch wird das schon die erste Herausforderung von einer Art von Spiel, die in der damaligen Generation ja ohnehin auch noch einen größeren Herausforderungscharakter hatten. Und das fand ich als Beobachtung an mir selbst total spannend, dass ich quasi, anders gesagt, vor der alten Xbox sehr aufrecht sitze und mir denke, okay, ich muss das hier irgendwie in den Griff kriegen, wortwörtlich, während bei der modernen PlayStation oder was, ich mich schon in die Couch sinken sehe, sobald ich nur den Controller erblicke.
Ja, genau. Und das finde ich auch total interessant, weil ich glaube, im Übergang von der PlayStation 2 auf die PlayStation 3, oder, also die PlayStation 3 hatte eine PlayStation 2, PlayStation 3 hatte ich gar nicht. Aber auf jeden Fall in dem Moment, wo wir von Controllern mit Kabel zu kabellosen Controllern umgestiegen sind. Da gab's, glaube ich, so eine Zeit, wo vielen von uns das passiert ist, wenn man dann doch noch mal mit der alten Konsole gespielt hat, dass man sich aber schon an den kabellosen Controller gewöhnt hat und dann sich so unmöglich auf die Couch geschmissen hat. Ja. Und das Kabel war zu kurz und man hat erstmal das ganze Setup runtergerissen. Ja. Also sozusagen diese ganzen, und also das ist jetzt zwar auf der einen Seite eine Anekdote, auf der anderen Seite würde ich auch eben da wieder sagen, das ist so was vermeintlich Banales und so eine kleine Alltagsbeobachtung, über die man dann aber doch nachdenken kann, weil genau wie du sagst, also die Körperhaltung beim Spiel, sitze ich da mit Anspannung, sitze ich entspannt, sitze ich aufrecht, liege ich auf der Seite, knödel ich mich in eine unmögliche Brezel ein. Die haben ja irgendwie, die sind einfach Teil von Spielkultur. So, also auch das Stehen am Arcade-Automaten zum Beispiel wäre auch sowas. Und darüber kann man schon nachdenken. Also das sind so Sachen, die hat man oft nicht so als die tragenden irgendwie Bestandteile von Spielkultur auf dem Schirm. Aber ich glaube, es lohnt sich eigentlich, darüber zu sprechen. Ja.
Spannend. Wir kommen ganz zum Ende unseres Gesprächs nochmal ganz kurz auf die Doktorarbeit zurück. Jetzt allerdings würde ich schwenken auf eine Weise in die Vergangenheit, in die jüngere und gleichzeitig in die sehr weit entfernte Vergangenheit und Bezug dem, Achtung, Gänsehautmoment, auf unseren Einstieg ins Gespräch, da fällt sie direkt vom Stuhl. Ich bin mir nicht sicher, ich hoffe, dir geht es in Ordnung.
Ja, nee, das war die Wärmeflasche, die runtergefallen ist, Verzeihung.
Okay, alles gut. Solange es nur die Wärmeflasche ist, ist das gar kein Problem. Ansonsten hätten wir jetzt hier uns um dieses Problem kümmern sollen. Also, zurück, erinnern uns, das Gespräch begann mit Pokémon und wir kommen an diesem Punkt wieder zurück. Denn in Vorbereitung auf dieses Gespräch entdeckte ich außerdem einen hochspannenden Artikel, den du geschrieben hast, der veröffentlicht wurde am 1. April 2024 in einem der Spielkritik-Sammelbände. Die waren hier im Podcast-Programm von OK Cool auch schon mal Thema. Und zwar heißt dieser Artikel, auf den ich hinaus will, Grundlagen der Pokémonologie. Fantastisch. Zusammengefasst, ich habe ihn gelesen, erzählst du von einem Glitch in der ersten Pokémon-Generation, der, und jetzt paraphrasiere ich einfach mal und fasse zusammen, ganz entscheidend war für deine Beziehung zu dem Medium und auch deine Faszination für die Themen, die dich heute so beschäftigen. Vielleicht zuallererst mal, also ich habe den Leuten da draußen natürlich im Lernmodul mitgegeben, bitte lesen bis heute Grundlagen der Pokémonologie. Wir wissen beide, wir sind ja beide mal dort gewesen in diesen Räumen der Uni. Wenige haben es wirklich gelesen, deswegen würde ich dich einladen, mal ganz
kurz die Leute zusammenfassen,
genau. Was ist das für ein Artikel, worum geht's da?
Ja, das war, genau, eigentlich hast du es ja schon zusammengefasst, also der Aufhänger von dem Artikel war der Missing No Glitch, den werden bestimmt viele kennen, aber für die vielleicht nicht wissen, was es damit auf sich hat, das ist einfach so ein Glitch, wie Dom sagt, in der ersten Generation, bisschen umständlich, um an den ranzukommen, aber man kann dann so über einige Spielhandlungen nach einer Kette von irgendwie verschiedenen Handlungen fliegt man auf seine Insel und surft dann da so am Rand ein bisschen entlang, bis so ein komisches, unbeschreiblich seltsames Monster erscheint. So ein Pixelhaufen irgendwie. Keine so richtig klare Gestalt hat. Und dieser Glitch war deswegen dann irgendwann sehr populär, weil der den Nebeneffekt hat, dass irgendwie an der, ich glaube, siebten Stelle im Inventar, was auch welcher Gegenstand auch immer auf der siebten Stelle liegt, vervielfacht wird. Das heißt, man konnte darüber dann sozusagen Nuggets vervielfachen und die dann verkaufen und dann hatte man sozusagen unendlich Geld. Oder man konnte eben klassischerweise das sogenannte Sonderbonbon vervielfachen, was die Pokémon jeweils ein Level aufsteigen lässt und so konnte man dann zeitintensives Training von den Viechern umgehen. dieser Glitch hat dann aber so ein Eigenleben irgendwie ein bisschen angenommen, eben weil dieser Haufen Pixel so komisch aussieht und irgendwie auch so ein bisschen gruselig ist. Ich habe dann auch so Gerüchte, dass wenn man den Glitch benutzt oder den Exploit benutzt, dass dann der Spielstand kaputt geht. Es gibt irgendwie ganz viel Fanart dazu, es gibt ganz viel Fanfiction dazu. Also irgendwie hat er dann sich so verselbstständigt und irgendwie so ein eigenes, ja, so eine, es hat alles irgendwie so eine Eigendynamik angenommen. Und in dem Artikel geht es mir ein bisschen drum, weil du sagst, also es steht ja auch so im Artikel drin, das war irgendwie so ein entscheidender Moment sozusagen in meiner eigenen Spielbiografie. Und ich versuche in dem Artikel so ein bisschen drüber nachzudenken, was sind das eigentlich für Momente und wie sind eigentlich unsere eigenen Spielbiografien verwoben mit was für Narrativen sozusagen. Und sozusagen über diesen Glitch und diese Art und Weise, diese restriktive Ökonomie in Pokémon dann umgehen zu können, und dann aber selber auch so ein bisschen dem kolonialen Narrativ der Pokémon-Spiele, bin ich dann quasi, habe ich versucht, mich dem dann nochmal auf eine andere Art und Weise anzunähern, also sozusagen meinen eigenen Bezug auch zu Pokémon-Spielen nochmal von einer anderen Ecke aufzurollen. Genau.
Ich finde ganz faszinierend und fantastisch an dieser Geschichte auch und an diesem Phänomen dieses Glitches, dass da so ein Prozess eingesetzt hat, den ich tatsächlich aus meinem Archäologiestudium noch aus einer ganz anderen Stelle kenne. Und zwar die Vorlage sozusagen aus der Archäologie ist, dass Menschen, die Texte gelesen haben, aber nicht wussten, wie bestimmte Worte genau auszusprechen sind, eine eigene Aussprache sich zu eigen machen und dadurch auch das Wort dann über die Dauer verändert wird. Und in dem Fall ist genau das passiert. Also ich kann natürlich jetzt nur anekdotisch von meiner Schulerfahrung sprechen, aber das wird ja wohl nicht der einzige Pausenhof Deutschlands gewesen sein, wo das passiert ist. Dieser Glitch, wenn man ihn schreibt, dann steht da wortwörtlich missing, no und dann eben manchmal noch sogar eine Zahl, genau. Also ne, es kommt von der missing number. Wenn man aber nur dieses Wort liest und jetzt vielleicht in der Grundschulklasse, ich sag mal 1-4 ist, dann entwickelte sich damals, zumindest bei uns, sehr schnell daraus der Name Missinio. Also es war ein Eigenname und das ist, genau, kennst du das auch?
Den kenne ich auch noch so, ja.
Ja, ne? Und das ist abgefahren. Also ich meine, man kennt das auch von anderen Stellen, aber das hat dann nicht so Auswirkungen. Ich erinnere mich noch an, also wir alle kennen das, glaube ich, an ein Spiel, das ich als Kind super gerne gespielt habe. Das habe ich im Kopf gehabt über Jahrzehnte mittlerweile, ja, als Ancient Conquest. Und da habe ich mal nachgeguckt irgendwann vor ein paar Monaten und gesehen, das heißt Ancient Conquest. Und natürlich wusste ich das damals nicht, aber in dem Fall wird wirklich wie so ein Vorname aus dem Wort Missinio. Und das finde ich einfach faszinierend. Führt zu keiner Frage, aber ich finde es spannend, dass du das auch kennst.
Ja, ich kenne das auch genauso als Missinio. Total witzig, klar.
Völlig abgefahren. So, und jetzt nochmal zurück zu dieser Glitch-Erfahrung. Du hast jetzt auch schon gesagt, und ich habe es auch schon mal zusammengefasst, du beschreibst das da in dem Text als eine wirklich wichtige Erfahrung, was so deine Beziehung zu dem Medium beeinflusst hat. Kannst du das mal noch so ein bisschen mehr einordnen? Also, als du dieses Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, von deinem Vetter bekommen hast, ist Vetter das andere Wort für Cousin? Ich glaube, ja.
Ich glaube,
ja. Ich meide das Wort Cousin, weil ich habe nie Französisch gelernt und neige dazu, mich zu blamieren. Deswegen sage ich Vetter.
Cousin oder Missinio oder Vetter. Solange man dich versteht, ist es alles okay.
Ja, das ist die Frage. Deswegen, ich habe kein Live-Publikum. Also, jedenfalls die Person, die mit dir verwandt ist, die hat dir das ja reingereicht in dein Leben, diese erste Generation. Wie sah es denn so drumherum aus? Also, warst du zu dem Zeitpunkt bereits ohnehin schon begeisterte Spielerin? Wie alt warst du da eigentlich? Also, kannst du uns da mal so ein bisschen Kontext geben?
Ich glaube, ich müsste jetzt mal googeln, wann die zweite. Oh, ich kann mir, was ich mir auch nicht merken kann, sind so Veröffentlichungsdaten.
Das google ich.
Steht bestimmt alles in dem Artikel drin, aber außer nicht auch sagen kann ich das jetzt nicht mehr. Wie alt werde ich da gewesen sein? So 8 oder so?
Ja.
Also recht klein.
Ich schaue nach. Achtung, ich kann es dir sagen: 2001.
Die erste Generation jetzt?
Nee. Zweite Generation.
Die zweite Generation 2001, genau. Okay, dann wäre ich da 8 oder 9 gewesen. Ja. Genau. Also so um den Dreh rum. Ehrlich gesagt, ich kriege das nicht mehr genau auseinandergedröselt. Also ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, was das erste Spiel war, was ich je gespielt habe. Pokémon war auch vielleicht gar nicht unbedingt das erste Spiel. ich glaube, es gibt auch da eher keinen jetzt irgendwie stabilen biografischen Punkt, an den ich zurückgehen kann und von dem aus ich dann sozusagen alles andere mir erschließen kann oder irgendwie sagen kann, ah ja, da hat alles angefangen, so. Sondern irgendwie genau diese Art und Weise, seine eigene Spielbiografie zu erzählen, ist eigentlich das, was mich interessieren würde. Mhm. Also und für mich ist dann sozusagen, also wenn mir die Frage gestellt wird oder wenn ich mir die Frage selber stelle, womit habe ich eigentlich angefangen, kann ich da sozusagen nur noch drauf deuten, dass es irgendwas mit Pokémon zu tun gehabt haben muss, aber ich kann wirklich nicht mehr sagen, ob das das erste war. Also ja. Was auf jeden Fall da auch noch passiert ist, ist, dass ich ganz viel Snake auf dem Nokia gespielt habe, ja, natürlich, und dann dieses andere, das hieß nicht Space Invaders. Space Invaders ist natürlich ein anderes Spiel, aber es hatte so einen ähnlichen Namen wie Space Invaders und war auch so ein Weltraum Side-Scroller Raumschiff-Abschuss-Spiel.
Okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich weiß es nämlich auch nicht.
Falls sich jemand dazu berufen fühlt, also man kann das bestimmt googeln.
Ja.
Keine Ahnung mehr, wie das ist. Ja. Aber das fand ich auch ganz toll. Also auf jeden Fall, glaube ich, waren so die eigenen Sachen, die ich hatte, also meinen eigenen Gameboy oder mein eigenes Handy, waren eben so Handheld-Spiele dann, weil also einen eigenen Computer hatte ich nicht. Ach, Lemmings gehört eigentlich auch noch dazu.
Oh, sehr gut, ja.
Das habe ich nämlich mit meinem Papa immer gespielt. Auch noch auf so einem DOS-Computer.
Ja.
Und da kann ich jetzt zum Beispiel beim besten Willen nicht sagen, was da jetzt als erstes kam. Aber das war so der Kontext quasi.
Ja. Auf eine Weise wirkt es so auf deinem Lebenslauf, also wenn man jetzt wollte, könnte man da jetzt so eine Geschichte hineininterpretieren, aber das mache ich nicht, beziehungsweise nur kurz, aber dann frage ich dich, wie es wirklich war, als wäre das wirklich so, ne, diese Pokémon-Erfahrung so ein Moment gewesen, der dich dann auch zu einem Studium motiviert hat, das auch genau in diese Richtung gegangen ist, weil ich habe nachgelesen, zuerst das Bachelorstudium der Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Goethe-Uni Frankfurt 2011 bis 2016 und danach das Masterstudium Film- und Medienkulturforschung an der Uni München 2017 bis 2020. Mhm. Das geht also alles in diesen Medienbereich und wie gesagt, wenn man wollte, könnte man jetzt diese Legende anfangen zu fabrizieren und sagen, alles klar, ne? Am Anfang, so passiert das ja, stand die Pokémon-Erfahrung und das setzte sich natürlich in einem direkten Faden in dem Studium fort. Aber jetzt bist du ja da und das ist die Schönheit an dem Ganzen. Jetzt kann ich dich einfach fragen, wie war es denn wirklich? Also war dir dann immer klar, ich möchte auf jeden Fall in die Medienstudienrichtung gehen oder gab es da noch andere Dinge, die dich interessiert hätten?
Ja, absolut. Also das hatte nie an irgendeinem Punkt irgendwie sowas wie eine Zielgerichtetheit. Also das ist genau dann sozusagen das, was natürlich entsteht aus so linearen Lebensläufen oder also kurzen biografischen Angaben, die man dann in irgendwelche Kurzbiografien reinhaut, wo natürlich überhaupt nicht alles drinstehen darf, kann oder soll. Aber ich bin noch nie jemand gewesen, der irgendwie so einen total fest definierten Berufswunsch gehabt hat oder so. Also eigentlich ging es damit los beim Studium. Erstmal habe ich angefangen, Politikwissenschaft zu studieren.
Ach.
Mit Theater, Film und Medienwissenschaft TFM im Nebenfach. Das hat sich dann aber relativ schnell einfach als irgendwie nicht mein Ding rausgestellt. Was heißt relativ schnell? Also 2 Jahre habe ich dafür auch gebraucht für die Erkenntnis. und dann bin ich vom TFM Nebenfach ins Hauptfach gewechselt, weil mir das irgendwie einfach mehr getaugt hat. Und Theater, Film und Medienwissenschaft als Nebenfach habe ich aber auch gar nicht wegen der Computerspiele gewählt, sondern eigentlich wegen der Theaterwissenschaft.
Ah.
Weil ich nämlich in der Schule Theater gespielt habe, in der Schultheater AG. Und dann hat mir irgendwie Medienwissenschaft an dem Studienfach aber dann am Ende doch am meisten Spaß gemacht. Dann habe ich mich sozusagen darauf fokussiert. Und hatte dann auch noch Anglistik im Nebenfach, also da die Literaturwissenschaft noch dabei. Also es war alles irgendwie so sehr konfus und einfach mal irgendwie so ein bisschen in der Gegend rum studiert. Und dann bin ich nach dem Bachelor, habe ich auch erstmal außerhalb der Uni gearbeitet. Da habe ich dann beim Privatfernsehen gearbeitet.
Mhm.
Und bin dann, weil ich da eben dann in München war, wollte ich dann aber doch wieder einen Master machen und dann wollte ich aber auch nicht wieder umziehen und so. Und dann habe ich halt in München diesen Studiengang Film- und Medienkulturforschung gefunden. Genau, und da, wie der Name schon sagt, also Theater, Film und Medien und dann Film- und Medienkulturforschung, das sind auch alles sehr breite Studiengangsbezeichnungen. Daraus kann man sich dann vielleicht schon erschließen, dass auch da das jetzt nicht so weit her war mit dem Zielgerichteten.
Ja.
Genau, und dann kam so eins zum anderen.
Aber Moment, was war denn der Plan? Also Moment, vielleicht bin ich da, vielleicht haben wir ja auch gerade so eine Kulturgrenze, die wir überwinden müssen, weil ich hatte immer dieses, okay, ich möchte Archäologe werden, seit 5 Jahren bis Ende quasi. Deswegen staune ich gerade so und muss nochmal nachfragen, ganz doof. Gab es nicht sowas wie einen zwischenzeitlichen Plan, als du diese Studienfächer angefangen hast? Oder hast du wirklich gesagt, nö, ich guck mal?
Gute Frage.
Weil also ich sag so mal so, dazu kommen wir noch, die Studienleistung, die du da vollbracht hast, die erzählt auch alles andere, als dass es nicht zielgerichtet wäre.
Ja, also ich mit nicht zielgerichtet meine ich so nicht auf irgendwie ein spezifisches Ziel hinarbeiten.
Ja, genau, das meine ich, ja.
Genau, also ich muss gerade mal überlegen, also zu irgendeinem Punkt, also ich hatte schon immer wieder so Ideen, was ich machen könnte vielleicht.
Ja.
Ich habe dann zwischenzeitlich, als ich noch im Bachelor studiert habe, zum Beispiel auch nebenher als Werkstudentin im Übersetzungsbereich gearbeitet. Ja. Tatsächlich bei einer Agentur, die Videospiele lokalisiert. Und das war zum Beispiel so eine Sache, die ich total gerne mochte, aber dazu hätte ich halt auch Übersetzungswissenschaften studieren müssen eigentlich. Also keine Ahnung, was ich mir bei dem Ganzen gedacht habe.
Spannend.
Jeweils. Und ich glaube, studieren war aber auch manchmal so ein bisschen so ein Ding von, während ich noch studiere, muss ich es vielleicht auch noch nicht so richtig wissen.
Der Safe Space, und dann, ne? Auf eine Weise.
Ja, und dann da kann man dann irgendwie noch überlegen und sich Zeit lassen, um sich das dann auszudenken. Und irgendwann hat man bestimmt dann die zündende Idee, was man jetzt mit seinem Leben anfangen will. Und das kam und kam irgendwie nicht. Und gleichzeitig habe ich mich aber immer wohler an der Uni gefühlt. Und dann war das irgendwann so, okay, dann bleibe ich vielleicht an der Uni.
Wenn ich fragen darf, gab es denn schon diesen beruflichen Moment des Zündens oder sind wir noch in der Wir-gucken-mal-Phase?
Ach, ich... schwierige Frage. also, ich meine, wenn das irgendwie nicht klappt, dann muss ich ja doch was anderes machen.
Ja.
Aber eigentlich mache ich das schon gerne. Also das ist so, ich bin gerne an der Uni, oder jetzt im Moment bin ich ja an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Ich hatte dann tatsächlich auch, ich habe einfach auch während meines Studiums wirklich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht im Studium mit tollen Seminaren von tollen Profs und tollen DozentInnen. Und mich hat dann auch die Lehre einfach gereizt an der ganzen Sache. Und das ist jetzt sowas, was ich jetzt ein bisschen schon mal anfange. Also ich habe letztes Semester mein erstes sozusagen richtiges, in Anführungszeichen, Seminar gegeben.
Ja, Gratulation nochmal nachträglich. Das habe ich in der Vorbereitung gesehen.
und also irgendwie so dieses Arbeitsumfeld Uni mag ich eigentlich total gerne. Und ich mag auch die Zusammenarbeit mit Leuten an der Uni total gerne und bin da auch wirklich Hashtag blessed sozusagen mit irgendwie meinem Umfeld und den Leuten in meinem Umfeld und so. Also das hatte irgendwie genauso viel Einfluss auf die Entscheidung dafür, an der Uni zu bleiben, wie jetzt irgendwelche konkreten, weiß ich nicht, Karriereziele oder so. Also einfach so, ja, universitäres Arbeiten liegt mir irgendwie.
Ja, apropos dir liegen, das ist eine fantastische Vorlage, um dich was zu fragen. Und zwar, du hast deine, ich sag mal, Studienleistung öffentlich einsehbar gemacht. Mit anderen Worten, die Abschlussnoten kann man nachschauen. Nicht, dass die Leute denken...
Oh nein, wie peinlich.
Nein. Ach, also jetzt, ich bitte dich, wenn du jetzt sagst...
Wo habe ich das öffentlich... Ach, auf LinkedIn wahrscheinlich.
Na
um
klar.
Gottes Willen. Oh so, nein.
Also, es ist zu spät, doch. Also bitte, da kann man sich wirklich jetzt nicht für schämen. So, Achtung, folgende Frage. Sie schmeißt alles in den Raum. So, folgendes, jetzt Achtung. Also, beide, ich verrate dafür nicht welche, wohin. Dann kann man da zumindest noch ein bisschen Mysterium reinbringen. Aber beide Abschlüsse, ne, Bachelor und Master, jeweils mit einer wahnsinnig herausragenden Leistung. Einmal 1,1 und einmal 1,07. So, meine Frage, die sich daran anschließt, ist, wie formuliere ich das? Wie sah dein Leben während des Studiums aus? Also fiel dir das alles in den Schoß? Oder warst du eine der Personen, wenn man so nachts, also das wäre ich dann gewesen, so um 3 Uhr von der Kneipe nochmal kurz in die Bib geht, um den Rucksack rauszuholen, sitzt du da immer noch und schreibst an deinen Sachen? Wie warst du da so in dieser Zeit?
Also erstmal danke für den Hinweis, dass das da irgendwie noch drinsteht. Das werde ich dann sofort rausnehmen, wenn wir fertig mit unserer Aufnahme sind. Und das ist wirklich schon ein bisschen unangenehm eigentlich, dass ich das da überhaupt eingetragen habe.
Aber das sind doch tolle Noten, da muss man sich doch nicht so doof für fühlen.
Nein, nein, ich fühle mich ja nicht für die Noten doof, sondern einfach nur für die Tatsache, dass ich das da irgendwie eingetragen habe.
Ja, das meine ich doch. Egal. Kann man das stolz? Okay.
ja, ich bin aber eigentlich auch ungern teil. Na, egal, egal. Man muss jetzt nicht, ja, muss jetzt hier keine selbst irgendwie. Wie auch immer. Wie es mir in meinem Studium ging. Ja. Oh, also ich würde der Person, also meinem Vergangenheits-Ich von damals sozusagen durchaus raten, vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch in die Freizeit zu investieren.
Oh, wirklich, Jan?
Ja, ja. Also das war schon irgendwie zum Teil so ein bisschen, also übertrieben, einfach in dem Sinne, dass ich inzwischen gelernt habe, dass mein Gehirn nicht so funktioniert, dass wenn ich mich dazu verdamme oder dazu zwinge, mich jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie 10 Stunden ab dem Moment, wo die Bib aufmacht, bis zum Moment, wo sie schließt, ja, irgendwie mich vor meinen Laptop zu setzen und mit Gewalt zu versuchen, da jetzt irgendwas zu produzieren. Also wenn ich das mache, bin ich auch nicht produktiver, wie wenn ich jetzt einfach 3 Stunden habe, weil ich halt noch andere Sachen zu tun habe und dann mache ich halt meine 3 Stunden und dann am Endeffekt kommt da irgendwie dann was Besseres dabei raus, als wenn ich mich irgendwie so selbst geißere. Also das war irgendwie ja, wie gesagt, also aber man lernt ja dazu und das wäre irgendwie der Ratschlag, den ich in Vergangenheit sich heute geben würde.
Wie ist das eigentlich?
Also ich habe schon viel da immer gesessen, ja.
Ja, das glaube ich, weil das kommt ja nicht von alleine. Also wirklich beeindruckend. Das Studium in Frankfurt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich war in Frankfurt immer nur so beruflich für so mal ein Meeting, für ein Projekt oder so. Aber da hat man ja auch nicht Frankfurt gesehen, sondern wirklich nur diese 2 Räume. Einmal Hauptbahnhof und dann den Meetingraum. Wie ist das denn so? Das ist ja, also ich habe 0 Vorstellung, ehrlich gesagt, wie es da auf dem Campus ist. Vielleicht so zum Festhalten als Bild. In Heidelberg ist das, wo ich studiert habe, ist das sehr romantisch alles so in der Altstadt gelegen. Man sitzt dann da in dieser ewig alten Bibliothek, man hört, wenn man ganz still ist, so den Asbest arbeiten in der Wand und dann gegen 20 Uhr kann man mal in die Mensa gegenüber gehen, man läuft über so einen malerischen grünen Innenhof und dann kann man direkt nebendran in die Kneipenstraße reinlaufen. Das ist alles so ganz gutbürgerlich Kleinstadt-Idyll. Dem kontrastieren gegenüber natürlich Frankfurt eine andere Hausnummer, aber wie würdest du das dann beschreiben, so das Studentenleben, auch das du da so erlebt hast? Wie ist es da so?
Also der Kontrast zwischen München und Frankfurt war halt total groß. Also das, also in Frankfurt, während ich da studiert habe, hat gerade der Umzug von manchen Fakultäten vom Campus, vom alten Campus Bockenheim auf den Campus Western stattgefunden.
Ja.
Der Campus Bockenheim ist auch noch viel mehr so in dem Stadtteil sozusagen in dem Stadtteil integriert sozusagen. Ja. Also man hat da Cafés drumherum, man hat da irgendwie also ein Wohnheim, aber dann eben auch einfach andere städtische irgendwie Örtlichkeiten, die man so im täglichen Alltag braucht. Versus der Campus Westend ist halt ein sehr, sehr großer Campus, der halt seine eigenen Cafés vom Studierendenwerk irgendwie betrieben hat und so, aber der einfach in dem Sinne irgendwie ziemlich abgekapselt ist von irgendwelchen, also so richtige Straßen mit Kneipen oder sowas gibt es da einfach drumherum wenig. Ja. Also schon auch, aber halt jetzt nicht so viel. Zumal eben das Western da einfach ein sehr, sehr teures Stadtviertel ist. Und in München, da ist die Uni ja auch auf verschiedene Standorte verteilt. Und in der Maxvorstadt an der Schellingstraße, wo ich dort studiert habe, da ist es eben auch so, dass man halt da die Uni auch hat, neben noch irgendwie vielen anderen Dingen. Also das war eigentlich so der größte Kontrast, den ich damals dann wahrgenommen habe. Ja.
Spannend. Und jetzt lebst du, ne? Ich muss nochmal hochscrollen, ich habe es mir aufgeschrieben, wahrscheinlich in Offenbach, oder? Weil da bist du jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin, genau.
Genau, und jetzt kann ich zur Arbeit, zu Fuß zur Arbeit laufen. Das ist natürlich ein Luxus.
Und wie ist Offenbach so? Ich muss gestehen, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben in Offenbach. Das interessiert mich jetzt einfach, weil ich noch ein Gefühl dafür haben möchte, wie das so um dich herum aussieht.
Offenbach hat zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet einen ziemlich schlechten Ruf, der aber irgendwie viel schlechter ist als die Stadt an sich. Also ich komme ja auch ursprünglich aus einer Kleinstadt. Ich genieße es halt immer total, wenn ich Sachen zu Fuß machen kann.
Ja.
Ich finde auch, dass irgendwie Offenbach eine spannende irgendwie Stadtkultur hat. Es gibt irgendwie viele verschiedene Museen, die irgendwie spannend sind. Also zum Beispiel das der Digital Retro Park. Das ist so ein kleines Computerspielmuseum. Da stehen dann halt so ganz viele alte Computer rum. Man kann da auch so ein bisschen mit Basic hantieren. Die haben aber auch Konsolen und so weiter. Also das ist irgendwie ganz nett. Und auch die, also ich bin jetzt noch nicht so lange an der HFG, aber ich habe so den Eindruck, dass auch die Hochschule für Gestaltung halt in Offenbach einfach irgendwie eine sehr präsente Institution ist. Also ich habe zum Beispiel hier ganz bei mir um die Ecke so eine Fußgängerunterführung, die kürzlich neu von Graffiti-KünstlerInnen neu gestaltet wurde, zusammen mit irgendwie Kindern, also ich glaube irgendwie der Grundschulklasse oder sowas. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Also irgendwie total nett geworden, und das ist zum Beispiel also kommt von HFG-Alumni. So. Also ich finde das irgendwie nett, weil Offenbach schon jetzt keine Kleinstadt mehr ist, aber trotzdem irgendwie so klein, dass man halt noch viel irgendwie zu Fuß machen kann und so, und halt so gucken kann, was so abgeht und was es so für Kunst gibt und was es so für Veranstaltungen gibt und so, und irgendwie auf einem relativ kleinen Raum. Und das mag ich eigentlich sehr gerne. Und dann natürlich hast du die Nähe zum Main, kann man dort spazieren gehen. Es gibt den Wetterpark, da kann man dann viele Dinge über das Wetter lernen. Finde ich auch sehr schön. Das habe ich in der Pandemie dann ausgiebig genutzt.
Ah, das glaube ich. Da gewinnt was nochmal ganz neu an Wert. Apropos gewinnen, vielleicht nochmal abschließend zu unserem Gespräch. Ein kleiner Blick in die Zukunft, wenn du es denn erlaubst. Und zwar, wir haben jetzt schon gesprochen über die Doktorarbeit. Und ich hörte auch schon heraus, du kannst dir dann vorstellen, ne, man weiß ja nie, wie die Sterne so stehen, aber eine Möglichkeit, die du dir vorstellen könntest, wäre tatsächlich dann in der Lehre zu bleiben und da vielleicht dich sogar noch stärker zu engagieren. Gibt es noch andere Dinge, die du dir wünschen würdest, worauf du große Lust hättest, weil, wobei wir jetzt gar nicht gesprochen haben, aber die Zeit läuft einfach davon. Du bist ja auch seit mittlerweile 4 Jahren Redakteurin bei Paidia, der Zeitschrift für Computerspielforschung. Auch da war, das war auch hier mal im Programm hin und wieder mal Thema, eine ganz tolle Plattform, wo fantastische Artikel erscheinen, wo ich manchmal der Vorsitzenden rufe, Leute, ihr habt so coole Ideen, aber so viele Leute werden eure Texte nicht verstehen, weil es einfach zu akademisch geschrieben ist. Wo geht es hin für dich, wenn du es frei entscheiden könntest?
Oh, wenn ich es frei entscheiden könnte, dann...
Das Ausatmen, wirklich das Leid der Welt in einem Geräusch.
ja, man weiß ja nie, was kommt, aber wenn ich jetzt... ich glaube, wenn ich es wirklich frei entscheiden könnte, dann... Oh, also wenn ich unendlich Ressourcen zur Verfügung hätte, würde ich, glaube ich, einfach ganz viel studieren, auch irgendwie ganz viele verschiedene Fächer einfach studieren. Das würde mir echt irgendwie Spaß machen. Aber sozusagen in einer etwas realistischeren Welt, wenn ich es mir aussuchen könnte, ja, dann glaube ich, würde das jetzt an der Uni relativ smooth so weiterlaufen. Abschluss der Diss erstmal gut irgendwie über die Bühne bringen und dann, weiß ich nicht, Postdoc-Stelle und dann halt, ja, wie das dann halt so ist, immer so weiter. Also ich bin da eigentlich... wenn es nicht klappt, dann muss ich was anderes machen. Es gibt auch andere tolle Jobs. Also so ist es jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie mein komplettes Seelenheil hängt jetzt gar nicht unbedingt da dran. Und ich finde, so ein bisschen eine Flexibilität muss man sich auch bewahren, weil wenn es dann doch anders kommt, dann ist die Enttäuschung halt sehr groß. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde das jetzt so weiterlaufen und ich könnte ganz viel tolle Lehre mit tollen Studis dann machen.
Ist ja überhaupt nicht, ist doch ein schöner Wunsch. Vielleicht noch abschließende Frage, weil mich das auch persönlich einfach interessieren würde. Überlegst du auch, oder wie sage ich das, spielt der Gedanke bei dir und deiner Arbeit eine Rolle, auch die Forschung, die du so machst und die Artikel, die du auch schon geschrieben hast und die vielen spannenden Themen, irgendwie noch breiter in die Öffentlichkeit bringen zu wollen? Also was ich meine ist, auch mal zu schauen, ob es einen Weg gibt für breiten Medien zu schreiben oder dort mal einen Artikel zu veröffentlichen oder wie gesagt, weil das, was du ja momentan machst, wahnsinnig spannend. Wie gesagt, ich bin so froh, auch im Rahmen des Gesprächs nochmal auf dich gestoßen zu sein und mir die ganzen Sachen anzugucken. Aber gleichzeitig sehe ich halt auch immer diese akademische Hürde, wo ich mir denke, so viele Leute da draußen werden niemals die Texte sehen, leider weil sie eben die sprachliche Barriere haben. Und die wird ja auch gleichzeitig von dir verlangt. War hier auch schon in vielen Gesprächen das Thema mit Leuten von der Uni, das ist so ein You Win Some, You Lose Some Ding. Könntest du dir das vorstellen, auch deine Arbeit einer größeren Öffentlichkeit irgendwie noch verfügbar zu machen? Oder ist das nichts, wo du sagst, das ist eine Prio Top 3?
Ja, gute Frage. Also das berührt ja diesen Wissenschaftskommunikationspunkt irgendwie. Ich glaube, es würde einfach vom Format abhängen auch. Also worin ich tatsächlich nicht so besonders gut bin, ist irgendwie Sachen auf Social Media zu posten. Also sozusagen diese die Kürze und der Spontanität. Also ich lese total viel auf Social Media, ich mag halt, aber immer irgendwie so kurz und knapp auf den Punkt gebracht, irgendwie zum Thema der Stunde irgendwie ein Take rauszuhauen, ist nicht so meine Stärke. Also ich glaube, es kommt einfach, würde irgendwie arg aufs Format ankommen, aber ich habe ehrlich gesagt mir auch noch nie so richtig konkrete Informationen drüber gemacht. Also man darf ja nicht unterschätzen, dass das auch alles wahnsinnig viel Arbeit ist und auch mit einer bestimmten Professionalität gemacht werden muss dann. Also ich glaube, was ich heute gelernt habe im Gespräch mit dir, ist, dass eigentlich so dieses Gesprächs-Podcast-Format dann doch irgendwie sehr angenehm ist.
Ach Quatsch. Ich
habe furchtbare Sorgen gemacht.
Nein, warum denn das? Wieso denn das?
Weil ich immer furchtbar aufgeregt bin bei solchen
Sachen. Nein.
Aber also es wäre natürlich schön und wünschenswert, sozusagen solche Gelegenheiten zu bekommen. Ich glaube, man muss das halt auch auf eine Art und Weise also wirklich dann auch ernst nehmen. Also ich glaube, wenn man versucht, nochmal über andere Organe oder über andere Medien an ein anderes Publikum zu kommunizieren, dann muss man da das Publikum, was man da adressiert, trotzdem ernst nehmen. Also man kann nicht einfach irgendwie die Sachen dann nehmen und irgendwie einfach nur quasi in Anführungszeichen ein einfaches Deutsch übersetzen und dann schon irgendwie hoffen, dass das so schon irgendwie passen wird. Und sozusagen diese Art der Professionalisierung habe ich einfach noch nicht. Wenn sich das irgendwann ergeben würde, dann wäre das natürlich irgendwie cool. Ich habe jetzt einfach gerade keine konkreten Ambitionen. Und also was diese Sache angeht mit dem unverständlichen Deutsch, also ich verstehe den Punkt total. Eine Sache, die man natürlich gewinnt, also was ich auch nicht mag, ist quasi, wenn Jargon, akademischer Jargon verwendet wird, einfach nur um ihn zu verwenden.
Ja, ja.
Oder wenn irgendwie so eingespielte Phrasen einfach verwendet werden, weil man sich denkt, man muss diese Phrase im akademischen Text verwenden. Bei Fachausdrücken kommt man manchmal nicht drum rum, weil man damit auch eine Präzision einfach natürlich hat. Aber man kann auch akademische Texte auf eine Art und Weise hoffentlich schreiben, die präzise ist und aber trotzdem und vielleicht auch manchmal eine Zumutung, also weil sozusagen den Leuten muss man auch manchmal ein bisschen was zutrauen. Aber man kann Texte, glaube ich, trotzdem präzise und lesbar schreiben, ohne sozusagen an Komplexität unbedingt was einbußen zu müssen. Ja. Aber Komplexität ist in der akademischen Arbeit natürlich trotzdem wichtig.
Ja.
Und die Frage, wie man was schreiben kann, ist eigentlich sowieso eine Frage, die jetzt meine Diss oder meine Arbeit an der Diss, aber auch die Arbeit an den Artikeln, die ich bisher publiziert habe, eigentlich immer so mit eine der wichtigsten Fragen war. Also wie kann man das schreiben? Wie kann man über Spiele schreiben? Wie kann man das formulieren und welche Ansätze kann man wählen? So, also ich finde das eine total wichtige Frage, die dann aber, glaube ich, genauso wichtig wäre in der Frage danach, wie kann ich in anderen Medienformaten an ein anderes Publikum kommunizieren? Und das ist auch eine Frage, die man sich natürlich in der Lehre stellen muss. So,
ja, da habe ich eine Antwort für dich. Und zwar, ich werde in Zukunft einmal mit einer Einladung nochmal bei dir vorbeikommen, um über eine deiner Arbeiten zu sprechen. Das ist ja gar kein Problem. Aber das freut mich. Ja, also wirklich, also das freut mich schon mal sehr. Also keine Sorge, du kannst immer noch ablehnen, wenn das dann ankommt bei dir. Das ist kein Problem. Aber ich freue mich einfach zu hören, dass du da so eine grundlegende Lust und Interesse drauf hast. Und ohnehin sowieso grundsätzlich, ich drück dir sowas von die Daumen. Wie gesagt, ich habe hier durch die Vorbereitung nochmal dich ganz neu kennengelernt und dann jetzt auch nochmal so ein schönes Gespräch mit dir führen dürfen. Ich danke dir wirklich sehr und drücke, wie gesagt, für diese also fordernde Doktorarbeit alle Daumen, die ich besitze, plus Pfoten. Danke. Ich habe zwei Haustiere.
Das ist total lieb, dankeschön. vielen Dank für die Einladung.
Na, gern.
Ich habe tatsächlich in einer anderen Folge habt ihr irgendwie drüber gesprochen, dass oder hattest du irgendwie gesagt, dass vor allen Dingen Frauen, die du einlädst, manchmal so diesen Reflex haben zu sagen,
ich habe
doch gar nichts zu erzählen und so.
Ja.
Den Reflex hatte ich natürlich auch, ich habe ihn mir dann verkniffen.
Gut, ich bin sehr froh.
Aber sozusagen diese Gesprächssituation jetzt heute mit dir fand ich sehr angenehm.
Und ach, das freut mich.
Also danke für die Einladung, danke für deine für deine interessierten Fragen in meiner Arbeit.
Ja, sehr gerne. Dank dir für die interessanten Antworten. Und ich hoffe, wie gesagt, da draußen, ne, die Anwärter, nee, Quatsch, wie sagt man denn nicht Anwärter, die anderen Leute, die aus der Jury des Grimme-Preises. Ich erinnere euch nochmal daran, ich habe hier einen dramaturgischen Spannungsbogen aufgebaut, ne? Ich begann mit der Starter-Pokémon-Frage und dann arbeiteten wir uns wieder daraufhin zurück. Meldet euch gerne, falls diese Folge ausgezeichnet werden sollte. Ich fand's toll.
Ich fand, das war hervorragend.
Da mache ich heute Nacht wieder schreiend auf. Habe ich das
ich
wirklich gesagt?
Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob wir, also kriegen wir das nochmal hin, kommen wir da nochmal hin zurück?
Ja, auf jeden Fall. Wenn du mir irgendeine Zahl zwischen 1 und 150 sagst, sage ich dir, welches Pokémon das ist. Dann können wir den Bogen schließen.
69.
Pass auf, Moment. Ich weiß gar nicht, wie man das googeln soll, ehrlich gesagt. Aha, Moment. Ich hab's. Guck mal, da können wir noch mal ein kleines Rätselchen draus machen, weil ich bin mir sicher, du kennst das, weil es eines der, ich sag mal, prominenteren, vielleicht sogar charismatischsten Pokémon ist. Und zwar, es gehört zu den Pflanzen-Pokémon.
Ja.
Schon mal für die grobe Einordnung. Es ist eines, das, wenn man die Pflanze nimmt, auch sicherlich eines wäre, das du in deinem Garten hättest, wenn du einen haben solltest.
Okay.
Es ist nicht sonderlich hübsch, fürchte ich.
Okay,
jetzt wird es schon schwierig, ehrlich gesagt. Hat 3 Entwicklungsstufen und ich meine die erste.
Du meinst die erste Entwicklungsstufe?
Ja.
Ist es... jetzt komme ich nicht auf den Namen. Mach das.
Soll ich den Anfangsbuchstaben sagen?
Knofensa.
Wow, es ist richtig, ohne Witz, es ist wirklich richtig, holy shit. Ja. Also, wenn jetzt irgendjemand deine Kompetenz in irgendwas anzweifelt, dann gehe ich zu der Person und hau ihr auf die Nase. Das ist ja wirklich krass. Also, das hätte ich nicht mal beantworten können, wirklich.
Nee,
sehr
das,
gut.
Ich glaube, die 3 Entwicklungsstufen waren das.
Ja, für mich war, dass es nicht so schön anzusehen ist. Ich finde, Knofensa ist kein schönes Tierlein, naja.
Ey, was ist denn das für eine Gartenpflanze?
Ja, durchaus, finde ich.
Echt? Okay. Ja. Na gut.
Du,
Entschuldigung,
ich habe
total wieder unterbrochen.
Du, kein Problem. Sind wir nochmal auf eine High Note hier rausgegangen? Fantastisch. Also, falls es Wetten, dass noch gäbe, auch hier wäre mein E-Mail-Eingang frei, beziehungsweise leite ich dann an dich weiter. Ich errate die Pokémon 1 bis 150 anhand nur der Nummer. Naja, okay, jetzt lassen wir es. Also, vielen Dank dir nochmal und ich drücke alle Daumen für die Zukunft und ich melde mich bei dir alsbald mit Einladung zu diversen Podcasts hier bei Okay Cool.
Das habe ich mir nur eingepackt. Vielen Dank und eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich dir.
Dankeschön. Ja, vielen Dank fürs Anhören, liebe Leute. Es war mir eine Freude, es war euch hoffentlich auch eine Freude. Fühlt euch ermuntert und begeistert, mir eine Mail zu schreiben an post@okay.space, wenn euch irgendwas im Kopf herumgeht. Ich freue mich, eure Zeilen zu lesen und wünsche euch eine fantastische Zeit. Wir hören uns bald wieder, am Sonntag, am Dienstag, am Freitag, wie ihr wollt, was ihr wollt, wo ihr wollt, aber vor allem, wenn ihr wollt. So, tschüss!